Guten Abend, Sie hören Lora München auf 92,4 MHz. Heute senden wie immer am zweiten Mittwoch im Monat die Verdi-Frauen. Heute betrachten wir das Thema Flüchtlinge aus verschiedenen Blickwinkeln. In den letzten 15 Minuten hörten Sie ein Interview mit Frau Sabrina Landes, Mitglied im Bezirksausschuss Ramersdorf-Neuperlach, Waldperlach. Meine Kollegin Martina Helbing führte dieses Gespräch. Und nun bin ich ganz glücklich, dass ich hier im Studio meine liebste Kollegin Hester Butterfield begrüßen darf.
Hi, grüß dich, Karin.
Hester, du bist vielfältig in München unterwegs. Du, wie man an deiner Stimme schon hören wird, bist du ursprünglich aus USA, dort auch geboren. Aber inzwischen bist du schon 30 Jahre, glaube ich, hier in München, wenn nicht sogar länger. Ich hab dich kennengelernt als englische Konversationslehrerin und danach habe ich dich kennen und schätzen gelernt als Vorsitzende des Vereins Jane Addams Zentrum. Könntest du uns ganz kurz nochmal die Aufgaben und Ziele des Jane Addams Zentrums erläutern?
Sehr gerne. Also Jane Addams Zentrum oder JAZZ kurz war die Vision aus 20 Jahre lang Flüchtlingsarbeit. Die Vision war, Räume zu schaffen, wo Flüchtlinge sich treffen, sich austauschen können, sich gegenseitig unterstützen und wo sie beraten werden. Von einem Team von professionellen und ehrenamtlichen Beraterinnen und Beratern, die Fachkenntnisse aus der sozialen Arbeit, Nachbarschaftshilfe, Supervision, Mediation, Theater, Unternehmen, Kirche zusammenbringen. Wie gesagt, unsere Vision war, Räume zu schaffen, wo auch die einheimische Nachbarschaft und Flüchtlinge sich begegnen und gegenseitig Ressourcen entdecken und teilen.
Ich habe ganz vergessen, bei der Vorstellung noch zu erwähnen, das ist ja ein wichtiger Teil, dass du Dozentin bist an zwei Fachhochschulen. Die eine Fachhochschule ist die Katholische Stiftungsfachhochschule in München und die andere Fachhochschule ist in Landsberg.
Landshut.
Und du unterrichtest Gemeinwesen und soziale Arbeit mit Flüchtlingen. Und jetzt meine Frage ist, oder ich möchte darauf noch mal ein bisschen hinführen, dass diese Gemeinwesenarbeit ja ein ganz spezieller Ansatz ist der sozialen Arbeit. Wir beide haben eine gemeinsame Vergangenheit, wenn zwar nicht zeitgleich, aber doch inhaltlich als Community Organizer. Könntest du dazu noch mal kurz was sagen für JAZZ, weil das ist ein guter Hintergrund ist für deine Arbeit?
Das stimmt. Also Community Organizing ist der zweite, sage ich mal, die zweite Hand von JAZZ. Die eine Hand sind die Kenntnisse über Flüchtlinge und die Beratungen und die andere Hand ist der Ansatz von Community Organizing und da geht es um Aktivierung und Selbstbestimmung. Es geht darum, dass Leute in einer Nachbarschaft, in einem Stadtteil, in eine Gemeinschaftsunterkunft von Flüchtlingen, egal welche Gemeinschaft es ist, dass sie lernen, wie sie ihre eigenen Probleme Gehör schaffen und wie sie sich organisieren in einer Organisation und diese Probleme und die Lösungen dafür dann den kommunalen Entscheidungsträger zum Beispiel vorlegen und fordern auch Lösungen, fordern auch Verbesserungen von Lebensqualität. Und das ist klar, dass das auch eine Möglichkeit ist, dass Flüchtlinge und Einheimische zusammenkommen. In einer Siedlung, wo ich arbeite, geht es sehr darum, dass die Bewohner dort die Baupläne und die Sanierungsideen beeinflussen können. Und da wohnen alte Leute, Menschen mit Behinderungen und auch ehemalige Flüchtlinge, die jetzt einen Aufenthalt haben.
Ja, in Landshut jetzt vor 3 Wochen ungefähr gab es eine Podiumsdiskussion unter dem Oberbegriff Ortswechsel. Frauen auf der Flucht und du bist eingeladen worden auf das Podium, weil du eben in Landshut auch unterrichtest. Der Herr Professor Stefan Bormann leitete den Abend. Jetzt sind ja 3 Wochen vergangen seit dem Gespräch, seit der Podiumsdiskussion. Und es haben sich ja ein paar ganz dramatische Dinge verändert seitdem. Könntest du uns dazu etwas sagen?
Ja, das stimmt leider. Da war ich etwas optimistischer an dem Abend und habe auch erzählt, dass besonders für Flüchtlingsfrauen das Bundesfamilienministerium, Frau Ministerin Schwesig, geplant hat, wirklich grundsätzliche Verbesserungen in Unterkünften für Frauen. Zum Beispiel, es ist ein Problem in Unterkünften, dass oft keine wirklich abschließbare Toiletten gibt. Schwer sich vorzustellen, aber das ist so. Oder dass die Frauen durch Riesenhallen, wo Männer schlafen, gehen müssen, um zur Toilette zu kommen. Viele dieser Probleme wären mit dem Ansatz von Frau Schwesig besser gewesen. Aber mit der Vereinbarung zum Asylpaket 2 sind diese Forderungen, die sie eigentlich mit dem Innenministerium vereinbart hatte, die sind einfach nicht berücksichtigt. Das heißt, die Forderungen, die wir stellen in der Arbeit, dass es Schutzräume für Frauen geben soll, da, wo sie sich zurückziehen können, dass es die Möglichkeit geben muss, dass sie für ihre Kinder kochen können, eine Flasche in der Nacht warm machen können, dass sie ein normales Alltagsleben führen können. Diese Sachen werden kommen, wenn es Zufall gibt oder wenn es Geld gibt, werden aber nicht von der Bundesregierung aus gefordert und auch, hatten wir gehofft, gezwungen. Und da sind die Konsequenzen von dieser eiligen Entscheidungen. Wir müssen doch schnell das Asylverfahren ändern. Und die Konsequenzen sind auch, wie viele Leute gehört haben in der Presse, dass Minderjährige nicht mehr das Recht haben werden, ihre Eltern zu holen und 2 Jahre warten müssen. Und bis dann sind sie dann nicht mehr minderjährig und haben keinen Rechtsanspruch, ihre Eltern zu holen, weil man nur den Anspruch hat, Eltern zu holen, wenn man minderjährig ist. Und in 2 Jahren werden die meisten volljährig sein.
Danke. Das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Ich habe das natürlich schon verfolgt in den Nachrichten, aber die Schallgrenze der Minderjährigkeit, dieser Aspekt war mir noch nicht so bekannt. Ich möchte aber gerade noch mal zurückgehen auf die Fluchtgründe, die Frauen bewegen, sich auf den Weg zu machen, weil es sind bestimmt andere Gründe als die Männer haben.
Das stimmt. Es gibt für Mädchen und Frauen geschlechtsspezifische Fluchtursachen. Sie flüchten vor Vergewaltigung, vor sexueller Ausbeutung, vor Genitalverstümmelung, vor Zwangsverheiratung und Zwangsverschleierung. Und auf der Flucht erleben sie auch oft sexuelle Gewalt, sind gezwungen, sich zu prostituieren, um den Weg weiter zu bezahlen. Da kann ich auch nachher mehr dazu sagen. Aber diese Gründe für Mädchen und Frauen, die geschlechtsspezifisch sind, sind wirklich empörend. Und das ist auch jetzt mit dem schnell, mit dem Asylverfahren eine Gefahr, dass sie die Chance nie haben werden, das reinzubringen im Asylverfahren, weil es dauert sehr lang, bis sie bereit sind, darüber zu sprechen. Und ein anderer Grund, der sehr wenig erwähnt wird, ist besonders wichtig für die Frauen, die aus den sogenannten sicheren Drittländern kommen, weil sie flüchten oft vor massive Gewalt in der Familie. Und wenn sie einmal dann geflüchtet sind und hier sind, werden sie weiter bedroht von Partner. Und wenn sie dann zurückgeschickt werden, ohne die Chance darüber zu sprechen, wissen sie, dass sie vielleicht umgebracht werden zu Hause. Und da muss man ein richtiges individuelles Verfahren führen. Und das wird nicht passieren jetzt. Es ist ein sicheres Herkunftsland. Tschüss.
An dieser Stelle möchte ich dich fragen, du hast so viel Einblick in das Leben von Migrantinnen und ihren Familien. Könntest du uns vielleicht mal beispielhaft etwas erzählen aus dem Leben einer Migrantin und damit auch etwas erzählen über die wichtigsten Probleme, die sie haben?
Ja, also es gibt natürlich, jede Geschichte ist individuell, aber ich erzähle jetzt von einem Ehepaar, das aus Afghanistan geflüchtet ist. Sie müssten flüchten, weil sie von Familien kommen, die unterschiedliche Religionen haben, Sunni und Schiiten. Und das war dann von der Familie nicht akzeptiert, dass sie geheiratet haben. Sie sind auch gehören zwei unterschiedliche ethnische Gruppen. Und die Familie hat sie wirklich bedroht. Also sogar Familie vom Mann hat versucht, die Frau in den Fluss zu schmeißen, haben die mit Gewalt bedroht. Und beide haben auch für unterschiedliche US-NGOs gearbeitet. Das heißt, sie hatten auch diesen Fleck auf, sage ich mal. Und sie sind geflüchtet, sehr schwierige Flucht, alles verloren im Wasser, als die Küstenwache versucht hat, das Boot zurückzuschicken. Und sie kommen endlich in Deutschland an, getrennt, weil sie nicht zusammenbleiben konnten. Und erst wohnte die Frau alleine mit großer Depression und mit viel Angst. Und dann kommt der Mann und darf nicht mit ihr zusammenziehen am Anfang, weil die zu unterschiedlichen Zeiten gekommen sind. Und dann dürfen sie endlich zusammenziehen, aber mit einem anderen Ehepaar im Zimmer. Und sie haben so ein klares Verfahren, so einen klaren Grund, Asyl zu bekommen. Da kann kein Mensch denken, dass sie das nicht bekommen mit dieser Geschichte. Sie haben aber über einem Jahr gewartet, um überhaupt eine erste Anhörung zu bekommen. Und in dieser Zeit müssten sie in diesen schrecklichen Bedingungen wohnen. Und dann warten sie immer noch auf eine Antwort. Über 2 Jahre warten sie auch, obwohl es ganz deutlich ist, dass sie Asyl bekommen sollten.
Was können wir daraus oder was kannst du und andere Nichtregierungsorganisationen daraus für politische Forderungen schließen? Also was müssten die politischen Forderungen sein, um solche Missstände einfach zu beheben?
Also erstmal müsste endlich die Menschenrechte Bestimmungen, die Deutschland unterschrieben hat, umgesetzt werden, ob das EU-Aufnahmerichtlinien sind oder internationalen, globale Konventionen, die unterschrieben würden. Da muss die Regierung endlich diese Sachen berücksichtigen. Die Unterkünfte für Alleinreisende oder alleinstehende Flüchtlingsfrauen müssen ihnen Schutzraum und extra Schlafmöglichkeiten geben, und es sollte auch Unterkünfte geben, wo Frauen mit ihren Kindern alleine leben können, wenn sie das so wollen. Diese Standorte sollen auch entsprechend ausgesucht werden. Häufig werden Unterkünfte neben Bordellen gebaut, aufgemacht. Also das finde ich besonders erschreckend, weil wir sagen, diese bösen Männer aus Nordafrika, was sie tun, was ist unser Vorbild, wie man mit Frauen umgeht, wenn man Unterkünfte dort so baut. Es müssen die weiblichen Bedürfnisse berücksichtigt werden, nicht nur Kochmöglichkeiten, sondern auch weibliche Dolmetscher. Ich könnte eine ganz lange Liste geben, aber ich merke, die Zeit rennt uns weg.
Hester, vielen Dank. Ich würde dir noch gerne stundenlang zuhören, aber tatsächlich, die Zeit rennt uns weg. Wir haben ja im Verein, also ich bin auch tatsächlich Mitglied dieses Vereins, Gründungsmitglied, wir haben ja eine Webseite, und das heißt Jane Addams Zentrum München. Man findet es im Internet. Und in dem Sinne, da stehen auch bestimmt weitere Informationen und zumindest auch eine Kontaktadresse. Und in dem Sinne möchte ich mich ganz, ganz herzlich für deine Expertise bedanken und dass du heute bei uns im Studium warst.
Ich danke auch.
Und nun ein paar Veranstaltungshinweise. Am nächsten Freitag,